Guten Morgen, der Herr ist auferstanden. Wirklich. Ich hätte so gerne jetzt weiter gesungen. Alle, die mich kennen, wissen, dass ich gerne singe. Aber was ich so, weiß ich nicht, in den letzten Monaten noch mehr genieße, ist manchmal auch während des Lobpreises zu schweigen und euch singen zu hören. Das ist wie so eine Woge, die einen irgendwo hinträgt, wo man nicht weiß, wohin. Aber es ist einfach so schön, wenn wir getragen sind in der Gemeinschaft einer Gemeinde und diese Freude, dieses Glück, diese Seligkeit, wie es oft im christlichen Jargon heißt, die wünsche ich uns allen an diesem Ostermorgen. Ich habe heute eine richtig gute Botschaft für euch. Und zwar eine Botschaft, die ich am Karfreitag noch nicht wusste, dass ich sie heute predigen werde. Und das zeigt eigentlich nur, wie zuverlässig Gott ist, wie er zu uns spricht, wie er uns Dinge offenbart. Ostern ist ein total schönes und wichtiges Fest. Manche sagen, das Wichtigste in unserem Glauben. Das glaube ich wiederum nicht, weil Ostern ohne Weihnachten ginge ja gar nicht, also ohne die Geburt Jesu als Mensch. Und ohne Pfingsten wäre es auch nicht vollkommen. Also ich finde, diese drei Feste gehören unweigerlich miteinander verbunden, genauso wie der dreieinige Gott. Denn die Tatsache, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, das kann man zwar glauben, aber wenn diese Kraft der Auferstehung, die ihn von den Toten auferweckt hat, nicht in unserem Leben wirksam wird, dann ist Christus umsonst geboren und umsonst gestorben, gekreuzigt und auferstanden. Wir hatten in der vergangenen Woche, ein paar von euch haben es vielleicht mitbekommen, hier ganz spontan einen Besinnungsweg aufgebaut. Vielen Dank nochmal an Frau Jäger aus Dudenhofen, die diese 10 Stationen vorbereitet und gestaltet hat. Und ich war auch an jedem Tag hier, hatte mir immer 2 Stationen vorgenommen und mir ist beim Anschauen jeder einzelnen Station wieder so viel Neues klar geworden. Manches, was in Vergessenheit geraten war, aber ich hatte tatsächlich auch neue Erkenntnisse, gerade auch an den letzten Stationen, die dann hier an dieser Seite aufgebaut waren. Und da möchte ich euch heute mit hineinnehmen, weil mir bewusst wurde, dass es Dinge in unserem Leben gibt, die verhindern, dass die Kraft Gottes in unserem Leben wirken kann. Und das war meine Ausgangsfrage. Was hindert uns eigentlich, diesem auferstandenen Jesus zu begegnen beziehungsweise seine Kraft wirklich persönlich zu erleben? Und dafür habe ich einen Predigttext ausgesucht aus Matthäus Kapitel 27, die letzten Verse ab Vers 57 bis ins letzte Kapitel des Evangeliums, Kapitel 28 bis zum 7. Vers. Und ich habe diesen Predigttext in 3 Abschnitte aufgeteilt, werde euch also immer einen Abschnitt vorlesen und etwas dazu sagen, weil ich glaube, dass wir an diesen 3 Abschnitten Hindernisse erkennen können, die wir beseitigen lassen dürfen, um wirklich auch selbst Auferstehung, schon im Hier und Jetzt. Das ist nichts, was erst mit dem letzten Atemzug beginnt, sondern Jesus hat gesagt, das ewige Leben ist, mich zu erkennen und Gott zu erkennen. Andersrum, Gott zu erkennen und dann den auch zu erkennen, den Gott gesandt hat, nämlich Jesus. Das heißt, das ewige Leben beginnt im Hier und Jetzt, wo wir in Kontakt, in Beziehung treten mit Jesus. Ja, damit Ostern nicht nur ein Fakt des Glaubens bleibt, sondern eine lebendige, lebensverändernde Realität in unserem Leben wird, lese ich uns jetzt den ersten Abschnitt vor, also ab Vers 57. Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathäa, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm den geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. Es waren aber dort Maria Magdalena und die andere Maria, die saßen dem Grab gegenüber. Und diese Station war hier eben aufgebaut und ich habe mich gefragt, warum wird uns eigentlich nicht nur in diesem Evangelium, sondern auch in den 3 anderen von diesem großen Stein berichtet? Und hier bei Matthäus steht sogar ein sehr großer Stein und er wurde davor gewälzt. Also dieses Wort wälzen beinhaltet ja schon, dass der wirklich sehr schwer war, dass man den nicht mal eben so davor gerollt hat. Das war damals ja so üblich, dass ein großer Stein, wenn dann eben ein Leichnam drin lag in dem Grab, davor gerollt wurde. Zumindest für die reichen Leute war das damals so. Das konnte sich natürlich gar nicht jeder leisten, so ein Felsengrab. Aber der es sich leisten konnte, Der hat eine Grabkammer in einen Felsen hauen lassen und dann wurde eben, wenn dann ein Leichnam hineingelegt wurde, dieser Eingang mit einem großen Stein verschlossen. Da wurde auch eine Rille vor dem Grab gemacht, damit der eben gut da hinein zu rollen oder zu wälzen ging. Warum wurde das gemacht? Die Gründe liegen eigentlich auf der Hand. Ich sage sie uns trotzdem nochmal. Man wollte natürlich den Leichnam schützen, zum Beispiel vor wilden Tieren oder aber auch vor Grabräubern, die vielleicht gehofft haben, da noch irgendwelche Schätze zu finden. Und natürlich wollte man auch die Ruhe und die Ehre des Toten beschützen. Und am Ende war es natürlich auch ein sichtbares Zeichen dafür, dass jetzt tatsächlich jemand in dem Grab liegt. Wenn niemand drin liegt, muss man es auch nicht verschließen. Also mit diesem Grab wurde ein Schutz des Leichnams gesichert und die Totenruhe sollte nicht gestört werden. Es war also ein ganz natürlicher Vorgang, um den Leichnam und das Grab zu schützen. Und je größer und schwerer der Stein, desto besser natürlich der Schutz. Als ich diese Szene nochmal gelesen und auch auf dem Besinnungsweg mir nochmal vergegenwärtigt habe, da habe ich versucht, mich in diesen Josef von Arimathäa, und in einem anderen Evangelium wird uns berichtet, dass er Hilfe hatte von Nikodemus, auch einem heimlichen Jünger Jesu, habe ich versucht, mich in die beiden hineinzuversetzen. Wie mag das wohl gewesen sein, diesen schweren Stein dann vor das Grab zu wälzen? Ich glaube, die beiden waren sich total sicher, dass sie hier was Richtiges, was Gutes tun. Sie taten es aus einem Schutzgedanken heraus, so wie ich es gerade beschrieben hatte. Es musste ja auch alles sehr schnell gehen. Der Sabbat ging schon bald los. Jesus wurde ja am Freitag gekreuzigt, ist gestorben und dann am Freitagabend mit Sonnenuntergang geht ja der Sabbat los und das musste alles vorher erledigt werden. Und als ich so darüber nachgedacht habe, fiel mir auf, dass auch wir Menschen gerne mal einen Stein vor unsere Herzenstür rollen. Und zwar aus den vermeintlich selben guten Schutzgründen. Vielleicht sind wir verletzt worden von Angehörigen, Ehepartnern, Kindern, Eltern, von Freunden verraten oder hintergangen, enttäuscht. Vielleicht haben wir Schmerzen erlitten oder wir sind krank und fühlen uns nicht mehr der Gemeinschaft zugehörig. Vielleicht hat uns sogar ein Pastor oder eine Pastorin verletzt, etwas gesagt, was wir einfach unmöglich fanden und die Bitterkeit haben wir verschlossen hinter so einer Schutzmauer, hinter diesem schweren Stein, den niemand wegrollen kann. Vielleicht hat uns auch irgendein Christ verletzt. Wir haben ihn als hochmütig, arrogant empfunden. Und wir dachten, damit wir nicht wieder verletzt werden, rollen wir so einen Stein vor unsere Herzenstür. Manche gehen aus diesen Gründen nicht mehr in die Gemeinde, sind aus diesen Gründen aus der Kirche ausgetreten. Und indem wir uns selber schützen, machen wir uns unnahbar, um eben nicht noch einmal so verletzt zu werden, so hintergangen zu werden, so betrogen zu werden. Wir können das Evangelium hören, wir können sogar weiter in die Gemeinde gehen, wir können weiter sagen, wir glauben, wir sind Christen, aber wir lassen uns nicht mehr tief im Inneren berühren. Und wir fühlen uns gut dabei, weil wir beschützt sind. Wir tun das aus einem guten Gedanken heraus. Wäre ja auch schlimm, nochmal so verletzt zu werden. Aber dieser Stein, der uns vermeintlich schützt, der verhindert die Kraft der Auferstehung in unserem eigenen Leben. Und ich glaube, dass wenn das bei dir der Fall ist, dass Gott dir heute sagen möchte, lass mich diesen Stein beiseite rollen. Hör auf, an diesem Stein festzuhalten, von dem du glaubst, dass er dich vermeintlich schützt. Ich möchte, dass die Kraft der Auferstehung, der Wind, der Veränderung und der Heilung und des Neuanfangs in deinem Leben wirksam werden darf. Ich möchte, dass die Kraft der Auferstehung auch dein Herz, dein Leben hell machen und verändern und wirklich neu machen darf. Denn wisst ihr, an die Auferstehung von Jesus Christus zu glauben, das ist das eine. Das tun sehr, sehr viele Menschen in der Welt. Aber mit dem auferstandenen Jesus zu leben, ihm selbst zu begegnen und die Kraft seiner Auferstehung am eigenen Leib, an der eigenen Seele zu erfahren, ist was völlig anderes. Das eine kannst du nämlich mit dem großen Stein vor deiner Herzenstür. Das geht. Aber das andere, das geht nur, wenn du Gott diesen Stein wegrollen lässt. Wenn du Gott erlaubst, diese Schutzmauer einreißen zu dürfen. Wisst ihr, Jesus hatte Gott diese Erlaubnis erteilt. Schon In der Wüste, als er dreimal versucht wurde, hat Jesus Gott die Erlaubnis erteilt, über sein Leben zu herrschen. Hat Jesus beschlossen, ich ordne mich ganz dem Willen Gottes unter. Und das hat er sein ganzes Leben lang durchgezogen. Durch das Leiden hindurch, durch den Garten Gethsemane hindurch, durch das verraten werden, verleugnet werden und verlassen werden von allen Jüngern hindurch, ist er Gott und dem Heilsplan treu geblieben. Warum? Weil er Gott die Erlaubnis erteilt hat, so handeln zu dürfen in seinem Leben. Und er ist gestorben in dem Vertrauen, in dem Bewusstsein, Gott wird mich auferwecken am dritten Tag. Das hat Gott immer, hat Jesus immer wieder angekündigt vorher. Deshalb ist er in diesem Vertrauen gestorben. Und heute ist die Frage an dich, falls du solch einen Stein zum Schutz vor deine Herzenstür geschoben hast, was versuchst du im Inneren zu schützen, was vielleicht schon alt und abgestorben und Vergangenheit ist und eigentlich gar keine Macht mehr über dich haben sollte in deinem Leben? Lass Gott diesen Stein wegrollen. Denn so wie du vielleicht Angst vor der Kraft, vor der Auferstehungskraft des Heiligen Geistes hast, so hatten das die Menschen damals auch. Genau aus dem Grund haben die nämlich zusätzlich das Grab bewachen lassen. Es blieb gar nicht nur bei diesem Stein. Es ging gar nicht nur um den Schutz vor Tieren oder Schändung, das war ja ein vermeintlich guter Schutz, sondern wir lesen weiter, es ging auch wirklich um die Angst vor dem zuverlässigen Handeln Gottes. Wir lesen weiter. Am nächsten Tag, der auf dem Rüsttag folgt, versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben daran gedacht, dass dieser Verführer sprach, als er noch lebte, nach 3 Tagen werde ich auferweckt. Darum befiehl, dass man das Grab bewache bis zum dritten Tag, damit nicht seine Jünger kommen und ihn stehlen und zum Volk sagen, er ist auferstanden von den Toten und der letzte Betrug ärger wird als der erste. Pilatus sprach zu ihnen, da habt ihr die Wache. Geht hin und bewacht es, so gut ihr könnt. Sie gingen hin und sicherten das Grab mit der Wache und versiegelten den Stein. Das heißt, mitten während der Grabesruhe am Sabbat, wo alle Arbeit ruht, haben die Feinde Jesu Unruhe gehabt. Sie hatten ja eigentlich alles erreicht, was sie erreichen wollten. Sie hatten ihren größten Gegner ausgelöscht, getötet, gekreuzigt, aber sie hatten immer noch Angst vor seiner großen Macht. Darum wurde nicht nur ein großer Stein vors Grab gerollt, wie es üblich war, zum Schutz, sondern dieser Stein wurde zudem versiegelt. Das heißt, er wurde festgemacht mit Mörtel und Lehm. Und zusätzlich beschloss man, Wachen am Grab aufzustellen. Die Feinde Jesu glaubten, auf diese Weise sich ganz sicher sein zu können, dass niemand den Leichnam rauben und am Ende noch behaupten könnte, dass Jesus auferstanden sei. So viele Maßnahmen, um Gottes Kraft im Zaum zu halten. Und jetzt denkt ihr vielleicht, wie dumm ist das denn? Jesus konnte doch zu Lebzeiten schon Wunder tun. Er konnte schon zu Lebzeiten Tote auferwecken, Aussätzige heilen. Wie sollte er da nicht auch selbst aus dem Tod auferweckt werden? Aber wisst ihr was? Ich bin fest davon überzeugt, dass auch wir alle hier schon mal Angst hatten vor der Macht Gottes. Also wenn du sie schon einmal gespürt hast in deinem Leben, dann kann man manchmal schon auch Angst davor haben. Warum? Weil diese Kraft Gottes so stark ist, dass sie Dinge in unserem Leben tut, wovor wir Angst haben. Wir haben manchmal nämlich Angst vor der Veränderung. Wisst ihr, es klingt so toll, die Jahreslosung, Gott macht alles neu. Und ganz oft wünschen wir uns, dass Gott alles neu macht. Aber wie er das macht, auf welchen Wegen, da sind wir manchmal ein bisschen zimperlich und zögerlich. Wir haben manchmal selber Angst vor der Macht Gottes, weil sie uns in Richtungen, in Länder, an Orte führen könnte, wo wir gar nicht hinwollen. Und weil sie etwas in unserem Charakter verändern könnte, was wir nicht wollen. Da wird der Schüchterne auf einmal zu jemandem, der vorne steht und vor einer großen Menge spricht. Und da wird der, der vielleicht extrovertiert ist, jemand, der im Stillen dient. Und da wird der, der immer leichtfüßig über alles hinweggeht, auf einmal fürsorglich, achtsam. Gottes Geist ist so kraftvoll, so mächtig, dass er uns im Charakter verändert, dass er unsere Familien erneuert und verändert, dass er uns neue Wege zu gehen heißt. Und da kann man manchmal schon Angst davor haben. Und so schützen wir unser Herz nicht nur vor weiteren Verletzungen durch eine Schutzmauer, durch einen Stein, sondern wir schützen uns auch vor der unglaublich großen Macht Gottes. Wir haben oft Angst vor Veränderungen, Angst davor, dass alles neu wird. Manchmal wollen wir, dass alles so bleibt, wie es ist. Manchmal haben wir Angst, dass dieser auferstandene Christus, der auf dem Thron sitzt, auch zu uns sagt, siehe, ich mache alles neu in deinem Leben. Einerseits sehen wir uns nach Heilung, nach Versöhnung, nach Wiederherstellung, nach Veränderung und Neuanfang. Und andererseits haben wir manchmal so große Angst davor, uns der Kraft des Heiligen Geistes zu öffnen, die Kontrolle zu verlieren, die Kontrolle abzugeben. Und damit stehen wir Gottes Handeln selbst im Weg. Das heißt, wir alle entwickeln auch Wachen oder Wächter in unserem Leben, die uns vor dieser überaus großen Macht Gottes beschützen. Auch als Christen haben wir solche Wächteranteile in uns, die uns davor behüten, ja nicht zu viel von der Kraft Gottes in unserem Leben zu haben, ja nicht zu extrem, zu radikal zu werden. Aber solange, wie wir diese Wächter in uns haben, ist es schwer für Gott, in uns, in unserem Leben zu wirken. Gott ist kein Gott, der mit Gewalt in unser Leben einbricht, der unsere Grenzen einfach übergeht, der übergriffig ist. Gott ist nicht übergriffig. Gott klopft an und er sagt, ich will in deinem Leben wirksam werden. Ich will mit meiner Kraft der Auferstehung in deinem Leben handeln und alles erneuern. Aber du musst mich auch lassen. Und wisst ihr, ganz oft sind unsere Wächter, unser Verstand, unser Pragmatismus. Wir lassen uns nicht berühren, wir bleiben cool. Wir wissen, wie die Dinge laufen. Wir behalten gerne die Kontrolle. Es muss alles seine Ordnung haben. Nur nicht zu emotional werden, nur nicht berühren lassen, nur nicht Dinge geschehen lassen, über die wir keine Kontrolle mehr haben. Das können zum Beispiel Wächter sein. Wächter können aber auch Verhaltensweisen sein, die wir uns angeeignet haben als Strategie, um zu überleben. Das kann auch ein bequemes Verhalten sein. Ja, lass die anderen mal machen, die sollen auf die Straße gehen, die sollen in den Gottesdienst gehen. Ich lebe meinen Glauben privat für mich alleine zu Hause. Auch das kann ein Wächter sein, weil du dich ja damit schützt. Ja, nicht zu sehr in Bewegung zu kommen. Ja, nicht in die Nachfolge gerufen zu werden. Aber ich sage dir heute, ohne weggerollten Stein und ohne entlassene, tot umgefallene Wächter kann Gott nicht mit der Kraft der Auferstehung in deinem Leben wirken. Lass Gott den Stein wegrollen, lass ihn die Wachen entlassen. Darum meine Frage heute an dich, wer oder was sind deine Wächter, die dich vor der Kraft der Auferstehung in deinem Leben beschützen wollen? Und da komme ich zum dritten und letzten Abschnitt, Kapitel 28. Als aber der Sabbat vorüber war und der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um nach dem Grab zu sehen. Wir erinnern uns, die hatten zugeschaut, wussten genau, wo das Grab ist und dass da eben dieser Stein und die Wachen davor sind. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Machtdemonstration. Seine Erscheinung war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Die Wachen aber erbebten aus Furcht vor ihm und wurden, als wären sie tot. Aber der Engel sprach zu den Frauen, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht die Stätte, wo er gelegen hat, und geht eilends hin und sagt seinen Jüngern, er ist auferstanden von den Toten. Die beiden Marias kommen früh am Morgen nach dem Sabbat, also der Sabbat endet am Samstagabend wieder mit Sonnenuntergang. Sie kaufen an diesem Abend noch die Öle, die teuren Salben, weil sie angetrieben sind von ihrem Pflichtgefühl, von ihrem Verantwortungsbewusstsein. Denn das, was sie tun, ist eigentlich eine jüdische Pflicht, eine jüdische Sitte. Normalerweise hätte das noch erledigt werden müssen, bevor der Leichnam ins Grab gelegt wird. Aber weil alles so schnell gehen musste am Freitag vor dem Sabbat, wurde der Leichnam in ein Leinentuch gehüllt und ins Grab gelegt, ohne dass er gesalbt wurde, wie es eigentlich jüdische Sitte ist. Und wir erinnern uns, dass die eine Maria Jesus schon vorher mal gesalbt hatte. Wir hatten letztens in der Predigt davon gehört, wo sie das Alabastergefäß zerbrochen hat und das teure Öl über Jesu Haupt ausgegossen hat. Und Jesus hat gesagt, lass diese Frau das tun. Das soll schon als meine Salbung gelten. Aber für die Frauen war das nicht greifbar, weil man salbt keine lebende Person für den Tod. Das war für die einfach nicht, hat nicht in ihre Vorstellung gepasst, hat nicht in ihre Tradition, in ihren Glauben gepasst. Und so machen sie sich auf, um diese Pflicht zu erfüllen, um das Gesetz zu erfüllen, um den Leichnam doch noch zu salben. Es hätte Arbeit bedeutet, aber sie waren sich sicher, das muss sein. Sie hatten einen festen Plan gefasst. Und was passiert? Ihre Pläne zerplatzen. Sie können das nicht ausführen, was sie sich vorgenommen haben. Umsonst viel Geld ausgegeben. Sie konnten ihre Regeln, ihre Ordnung nicht wiederherstellen, weil eine größere Kraft längst gewirkt hatte. Manchmal, liebe Gemeinde, sind auch wir in Traditionen gefangen, im Schubladendenken. Manchmal machen auch wir Pläne und wir bitten Gott oft, auch unsere Pläne zu segnen. Aber sind wir bereit, dass sie auch zerplatzen dürfen? Ich weiß, wovon ich spreche. Der lebendige Gott ist ein Gott der Kraft, ein Gott der Auferstehung, ein Gott, der Erdbeben hervorbringen kann. Ein Gott, der wie ein Blitz in dein Leben einschlagen kann. Ein Gott, der deine Wächter tot umfallen lassen kann. Ein Gott, der deinen schweren Stein, der fest zementiert ist, beiseite wälzen kann und sich draufsetzt und sagt, ich bin mächtig, ich kann dich heilen, ich kann wiederherstellen, was in deinem Leben zerbrochen ist. Hüte nicht ein leeres Grab, hüte nicht die Vergangenheit, hüte nicht den Tod, hüte nicht das, was vor langer, langer Zeit in deinem Leben passiert ist, sondern lass mich wirken mit der Kraft meiner Auferstehung in deinem Leben. Egal, ob du es hören willst oder nicht, Gott ist nicht ein Gott der Traditionen, Gott ist nicht ein Gott der Institution. Ganz ehrlich, es ist egal, wie viele Leute aus der Kirche austreten. Gott baut seine lebendige Kirche. Er baut seinen lebendigen Leib, Jesu Christi, ganz unabhängig von Institution. Gott braucht keine Strukturen und Systeme, um zu handeln. Wir brauchen die manchmal, um Sicherheit zu haben, um geborgen zu sein. Die haben auch ihren Nutzen, ohne Frage. Ich bin gerne Pfarrerin einer Landeskirche. Aber ich weiß, dass auch ohne diese Landeskirche ich predigen könnte und dürfte und dass es eine Aufgabe für mich gibt. Manche pochen immer wieder auf Regeln und Gesetze, auf Ordnung, aber Gott ist größer und er will größer sein, auch in deinem Leben. Manche sind getrieben von Leistungsdruck, von Pflichtbewusstsein, von Verantwortungsbewusstsein. Und das sind keine schlechten Dinge. Aber damit Gott in deinem Leben wirken kann, damit du dem auferstandenen Jesus begegnen kannst, muss das zweitrangig werden. Gott ist so stark, so mächtig, dass er, losgelöst von Tradition, Institution und von unseren irdischen, menschlichen Plänen und Voraussagen, handeln kann. Er kann und will wirklich alles neu machen. Die Frage ist nur, und das ist jetzt meine dritte und letzte Frage für heute, bist du bereit, auch deine, ich ergänze mal, eigenen menschlichen Pläne zerplatzen zu lassen, damit du seine Auferstehungskraft erleben kannst? Gott macht auch Träume wahr, aber seine Träume, und die sind wunderbar. Lässt du dich darauf ein? Wenn du bereit bist, dann erteile ihm heute am Ostersonntag 2026 die Erlaubnis, diesen Stein von deiner Herzenstür wegzurollen und deine Wächter zu entlassen und dich jenseits von allen Strukturen und Traditionen zu einem neuen und erfüllten, spannenden, gesalbten Leben wieder zu erwecken. Ja, Gott macht alles neu, wenn du ihn lässt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft und alles, was wir verstehen und begreifen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.